Hallo und willkommen bei Was Bitcoin bringt, dem Bitcoin-Podcast aus Wien, präsentiert von Coinfinity. Heute sprechen wir mal wieder über den digitalen Euro, über die Herausforderungen, wenn man aktiv gegen die Einschränkungen der Privatsphäre und die Überwachung in diesen Gesetzen kämpft. Ich spreche mit Thomas Lohninger, er ist Menschenrechtsaktivist, er ist Netzaktivist für Epicenter Works, macht das seit über 10 Jahren und ist intim involviert in die ganze EU-Gesetzgebung, wie das läuft, und erklärt uns jetzt, dass ja die Gesetzgebung für den digitalen Euro sich erst einmal verschoben hat, dass der digitale Euro tatsächlich noch scheitern kann und wo da die neuralgischen Streitpunkte sind. Und natürlich sagt uns auch, was er als Netzpolitiker von Bitcoin hält. Ich wünsche euch viel Spaß bei dieser Folge und nicht vergessen, was Bitcoin bringt, in einem Wort, das ist der Code, um sich Geld zu sparen bei den Gebühren für 6 Monate, 21% bei Coinfinity, aber auch bei der Verwahrung von Bitcoin in deiner Hardware-Wallet in der Bitbox O2, was Bitcoin bringt, in einem Wort, minus 5%. Das löst dann quasi zumindest mal im Ansatz all diese Probleme, über die wir heute sprechen, technisch. Wie es juristisch aussieht, das erklärt uns jetzt gleich der Thomas. Ganz herzlich willkommen, Thomas Lohninger von Epicenter Works, Executive Director von Epicenter Works, right?
Ja, das stimmt. Hallo Nico, freut mich hier zu sein.
Servus, du bist professioneller Datenschützer und Menschenrechtsaktivist. Kann man das so zusammenfassen?
Ganz genau, ja. Ich habe da mal vor vielen Jahren mit Netzpolitik als Hobby angefangen und dann wurde es 2014, auch schon 10 Jahre her, zu meinem Beruf. Und seitdem beschäftige ich mich eigentlich die ganze Zeit mit nichts anderem als den Themen, die da immer größer werden, und den Gesetzen in dem Bereich digitale Regulierung und Datenschutz, die auch immer größer und wichtiger werden.
Vor allem auf europäischer Ebene oder auf österreichischer Ebene oder auf beiden?
Wir haben eine 50-50-Regel. Also die Hälfte unserer Zeit verwenden wir auf Österreich, zum Beispiel aktuell so Debatten wie Informationsfreiheitsgesetz, Bundestrojaner, das hält uns sehr beschäftigt. Aber die andere Hälfte unserer Zeit und Energie fließt auf internationale Ebene. Hauptsächlich Europäische Union, aber auch zusehends Vereinte Nationen, UN-Ebene. Da gibt es zum Beispiel die Cybercrime Convention, an der wir arbeiten, oder digitale Identität ist da auch ein großes Thema.
Wir haben uns kennengelernt auf einer Konferenz, einer Bankenkonferenz, wo ich moderiert habe. Da war eine Vertreterin von der Nationalbank und du warst quasi als Vertreter der Zivilgesellschaft dort, um über den digitalen Euro zu reden. Und ich war total beeindruckt darüber, A, wie du da im Detail informiert bist und B, wie ihr da auch als Vertreter der Zivilgesellschaft auch involviert seid in den Gesetzgebungsprozess. Und über das wollen wir heute reden. Wo stehen wir denn mit dem digitalen Euro?
Also grundsätzlich, das ist ein Gesetz, das im Juni 2023 vorgestellt wurde, eigentlich wirklich sehr knapp vor der Europawahl, die ja im Juni 2024 diesen Jahres stattfinden wird. Und normalerweise sind solche Gesetze, gerade wenn sie kompliziert, technisch sind, wirklich etwas, wo man sich mehr Zeit nehmen muss, um die sinnvoll zu behandeln. Trotzdem gab es da jetzt den Push, das wirklich in Blitzgeschwindigkeit durchzuverhandeln. Und der ist zum Glück gescheitert. Also wir werden keinen Abschluss dieses Gesetzespakets vor der Europawahl haben. Und ich wünsche mir da auch mehr Sorgfalt von den Politikerinnen, weil das ist natürlich ein Gesetz, das riesige Auswirkungen auf unser aller Leben haben könnte.
Ich habe den Eindruck, dass das überhaupt noch nicht angekommen ist in der öffentlichen Debatte, weder in Österreich noch in Deutschland, dass da eigentlich genau ein Gesetz, also ein EU-Gesetz ist das dann, ne, von dem wir da reden, auf uns zukommt, das eben solche riesigen Auswirkungen hat. Wo sind denn die wichtigsten dieser Auswirkungen?
Also wir sehen das ganz oft in unserer Arbeit als Netzpolitik-NGO. Man muss vielleicht dazu sagen, wir haben den Luxus, dass wir wirklich uns aussuchen, an welchen Themen wir arbeiten. Wir haben den Großteil unseres Geldes, unseres Budgets bekommen wir auf Kleinstspenden, auch zum Teil übrigens über Kryptoassets. Und wir machen seit 14 Jahren Arbeit im netzpolitischen Bereich. Und der digitale Euro war so eines der Gesetze, wo wir gesagt haben, das müssen wir uns anschauen. Da braucht es eine unabhängige Analyse der Zivilgesellschaft, vor allem eben, wie ist der Datenschutz bei dieser digitalen Währung gelöst. Und obwohl Datenschutz in der Konsultation, die die EU-Kommission anfangs bei diesem Gesetz gemacht hat, das mit Abstand am wichtigsten und am häufigsten genannte Thema ist, sowohl von Kundinnen, Konsumentinnen, wie auch von der Wirtschaft, ist das, was jetzt das Gesetz vor uns liegt, wirklich meilenweit entfernt von dem Datenschutz, den ich mir wünschen würde für eine europäische digitale Währung. Wir haben ja hier eigentlich so Datenschutz als das, was Europa ganz stark ausmacht, auch in unserer Wahrnehmung von außen. Und leider wird diesem Anspruch überhaupt nicht gerecht.
Also ich hatte ja gerade den Patrick Breyer auch von den Piraten im Interview auch zum Thema kurz vor der Europawahl. Der hat jetzt nicht den Eindruck gemacht, als hätte Europa Datenschutz als wichtiges Thema. Wenn dann überhaupt irgendwie das Gegenteil, habe ich den Eindruck.
Naja, es gibt schon so Sachen wie die DSGVO, und wenn ich mit Kolleginnen und Kollegen in den USA oder in Lateinamerika oder anderen Weltregionen rede, ist es trotzdem so, dass Datenschutz bei uns noch wichtiger genommen wird als in anderen Weltregionen. Ist jetzt alles gut? Nein. Haben wir jetzt wirklich Gesetze, die dem Grundrecht auf Datenschutz und Integrität des Familienlebens und der Privatheit Genüge tun? Nein, ganz oft nicht. Du wirst mit Patrick ja auch über die Chatkontrolle gesprochen haben. Das ist ein sehr gutes Beispiel, wo Europa wirklich genau in die andere Richtung marschiert, indem man Verschlüsselung versucht abzuschaffen und auszuweiten, also aufzuweichen. Das darf es nicht sein. Dafür soll Europa meiner Meinung nach nicht stehen. Aber gleichzeitig haben wir andere Gesetze, wo wir mit Datenschutzargumenten dann durchaus auch Gehör finden. Und ganz spannend in unserer Arbeit war zum Beispiel auch in der Corona-Pandemie. Wir haben auch an dem Gesetz gearbeitet. Jeder erinnert sich in Europa vielleicht noch an diese QR-Codes zum Nachweis, dass man geimpft oder genesen ist. An dem Gesetz haben wir es zum Beispiel geschafft, dass das wirklich Privacy by Design ist. Wenn jetzt ein Restaurant oder ein Grenzbeamter deinen QR-Code scannt, dann weiß der Staat, der dich geimpft hat oder der dir das Zertifikat ausgestellt hat, nicht, dass du gerade überprüft wurdest an dieser Stelle. Also manchmal gelingt es uns doch, wirklich Datenschutz als Grundsatz festzuschreiben, aber das ist ein harter Kampf und da braucht es auch eine unabhängige Zivilgesellschaft, die Technik und Recht versteht und es dann so einfach formuliert, dass es die PolitikerInnen verstehen, und ein großer Teil von unserem Job ist ja auch in den Medien Rede und Antwort zu stehen und zum Beispiel bei neuen Überwachungsgesetzen dagegen zu halten und auf die Gefahren hinzuweisen.
Ich habe das schon ein, zwei Mal erwähnt in den letzten Folgen, aber ich lese gerade ein großes Buch über das Ende der Sowjetunion, von DDR über Rumänien und so weiter, und da spielt eine große Rolle, spielt immer diese permanente Überwachung, diese Angst vor der Stasi und vor der Securitate, dass die dann einfach vor deiner Tür stehen und so weiter und dich auch einschüchtern, und ich habe mich schon da erinnert, immer wieder erinnert an diese Chatkontrolle und dann eben auch an den digitalen Euro, weil mit diesen Möglichkeiten von heute ist ja die Gefahr in meinen Augen fast größer als damals. Damals war das noch so analog und heute, und die Stasi musste noch Millionen von Dokumenten, weil die Deutschen haben alles sehr gründlich gemacht, Millionen von Dokumenten auf Papier nachher dann vernichten auch. Das ist ja im digitalen Raum alles unter Anführungszeichen einfacher.
Natürlich, weil du heutzutage ist es sehr einfach und billig geworden, Daten zu erheben. Wir verwenden digitale Technik. Das sind alles Messpunkte. Die Sensoren in unseren Telefonen, die Verstrickungen rund um personalisierte Werbung jedes Mal, wenn wir eine App öffnen oder eine Webseite ansurfen. Und auch das Sammeln von Daten auf Vorrat ist heute so billig und einfach geworden wie noch nie. Und daraus erwachsen Begehrlichkeiten. Und hier ist es ganz wichtig, diese grundsätzlichen Prinzipien von einer nur verdachtsabhängigen Überwachung. Du brauchst wirklich einen Grund und dann im besten Fall einen Richter, der genehmigt, dass du überhaupt Daten über eine Person erheben darfst als Staat. Und genau das wird pervertiert ins Gegenteil. Wir haben immer mehr digitale Systeme, die auch von staatlicher Seite kommen, die per Default schon Daten über die Bevölkerung sammeln. Sei das jetzt die ID Austria oder das neue EU-System, die eIDAS-Verordnung, wo wir uns identifizieren und einloggen.
Das ist die digitale ID, die auch bis 2027 kommen soll.
Die soll bis 2026 kommen, okay, aber das ist auch ein wirklich sehr wichtiges System, über das man noch mehr reden sollte. Wir haben da auch jetzt 3 Jahre mitverhandelt und es ist in vielen Dingen gut geworden. Trotzdem habe ich ein schlechtes Bauchgefühl, wohin uns dieses System bringt, wenn wir uns gratis und ganz leicht aus der Hosentasche identifizieren können. Und zwar nicht nur beim Amt, sondern auch beim Hotel-Check-in, bei unserer Versicherung, beim Login auf Facebook zum Beispiel. Also da wird die Gefahr der Überidentifizierung und des übertriebenen Teilens von personenbezogenen Daten, die staatlich beglaubigt sind, mit kryptografischen Signaturen versehen, die wird hier sehr, sehr groß. Und überall dort versuchen wir uns für Safeguards einzusetzen. Einerseits, dass diese Systeme Privacy by Design sind, also unbeobachtbar. Da soll kein Staat zuschauen können, was in Alltagssituationen jemand mit diesem System tut. Und dann haben wir auch rechtliche Safeguards, dass halt nicht jedes Unternehmen alles von Leuten erfragen darf. Meine Gesundheitsdaten darf der Peter nicht abfragen, nur weil ich meine Jö-Karte in meiner Wallet gespeichert habe. Und auch ein Nichtdiskriminierungsrecht. Da bin ich am meisten stolz drauf, weil wir haben wirklich gesetzlich verankert, wenn du dieses System nicht verwenden willst oder kannst, weil du datenschutzsensibel bist oder weil du älteren Semesters bist und gar kein Smartphone hast, weil du dich mit digitaler Technik nicht mehr beschäftigen willst in deinem Leben, dann hast du ein Recht, Nein zu sagen und du darfst nicht benachteiligt werden. Also ich glaube, Wahlfreiheit ist ganz relevant, wenn wir so digitale Systeme designen und es gilt einfach der Risikogrundsatz. Wenn das missbraucht werden darf, dann musst du wirklich die Daten so weit minimieren wie möglich. Nur wenn Daten erst gar nicht erhoben werden, können sie später auch nicht missbraucht werden.
Da fällt mir natürlich dann im Vergleich, der Vergleich ein zwischen dem digitalen Euro und Bitcoin. Bei Bitcoin wird ja nicht erhoben, zum Beispiel, wie ich heiße, wenn ich eine Transaktion durchführe. Das heißt, das ist dann für die Geldwäscherichtlinie ein Problem, aber von der Bezahlung, für mich ist es von der Privatsphäre ja schon mal gut. Ja, Bitcoin ist jetzt nicht die privateste Währung, da gibt es auch andere, die das noch stärker versuchen. Es ist tatsächlich so, dass bei Bitcoin die Anonymität gar nicht so weit oben auf der Wunschliste steht, ja, sondern da geht es um Dezentralisierung und so weiter. Aber wie schaut es jetzt denn eigentlich beim digitalen Euro aus? Also bei dem Gesetz, das jetzt noch nicht umgesetzt, also noch nicht beschlossen wird, das jetzt einmal am Tisch liegt, sage ich einmal.
Genau, also wir hatten ursprünglich mal so diese Idee, ja, Europa will auch eine digitale Zentralbankwährung herausbringen. Und die wurde eben relativ kurz vor der Wahl in ein Gesetz gegossen und man hatte schon so ein bisschen den Eindruck, ganz fertig sind sie nicht geworden mit Nachdenken und mit Konzeptualisieren, weil das Gesetz ist wirklich eher nur so ein ganz grober Rahmen, der ganz viele zentrale Fragen offen lässt. Und das sehen wir in letzter Zeit öfter von der EU-Kommission, dass wir so Gesetze mit Überschriften bekommen, aber das, was Leute wie uns vielleicht interessiert, denen die technische Funktionsweise wichtig ist, die auch wissen wollen, welche Rechte habe ich denn als Individuum, wenn ich das verwende, diese ganzen Fragen werden auf die lange Bank geschoben und kommen dann erst später in der Form von Delegated Acts, also so einseitigen Deklarationen der EU-Kommission. Mhm. Und ich will natürlich, dass Safeguards, die Grundrechte betreffen, im demokratischen Prozess, im Gesetz selber schon beschlossen werden, damit ich mich als Bürgerin oder Bürger auf ein Minimum zumindest verlassen kann, welche Rechte habe ich, wenn ich den digitalen Euro verwende. Und da gehört natürlich auch das Recht auf Anonymität dazu. Und um deine Frage zu beantworten, im Moment nach dem jetzigen Gesetzesvorschlag gibt es da überhaupt kein Recht, diese Währung anonym zu verwenden. Und wir setzen uns da gemeinsam in einer großen Koalition dafür ein, dass zumindest für Transaktionen mit Kleinstbeträgen das möglich sein muss. Da sind wir nicht alleine. Das ist eben die gesamte digitale Zivilgesellschaft in Europa, das sind die Konsumentenschutzorganisationen, wie zum Beispiel in Österreich die Arbeiterkammer oder in Deutschland VZBV, die auf europäischer Ebene in der Organisation BEUG zusammengeschlossen sind, die fordert das auch. Und auch der IDBB, das ist der Zusammenschluss aller Datenschutzbehörden in Europa. Auch die haben diese Forderung gemeinsam mit uns aufgestellt. Also ihr könnt es nicht irgendwie, wenn ich da 3 Euro überweise, mich voll überwachen. Da muss es eine Grenze geben, unter der das halt wirklich anonym ist. Und das ist leider im jetzigen Entwurf noch nicht verankert. Wir sehen überhaupt, dass Datenschutz bisher überhaupt nicht den Stellenwert in dem Gesetz hat, den es haben sollte.
Aber gleichzeitig frage ich mich dann auch, okay, aber warum darf ich nur anonym sein bei Kleinstbeträgen? Also ich verstehe, eure Arbeit ist wichtig und in allen Ehren, aber gleich zu sagen, naja, wenigstens bei Kleinstbeträgen und dann gleich zu sagen, die größeren Beträge der Überwachung freizugeben, kann ja auch nicht das Ziel sein.
Das war jetzt nur sozusagen der gemeinsame Nenner zwischen allen Stakeholdern.
Ah, okay, ja.
Es gibt für unser Policy-Papier, wo du noch mal viel mehr ins Detail gehen kannst. Wir hätten uns auch stark ausgesprochen für das Konzept der asymmetrischen Privatsphäre. Dass ich zum Beispiel, wenn ich dir Geld gebe oder ich etwas kaufe, ich mehr Datenschutz habe und mal per Default immer anonym bin, aber derjenige, der das Geld erhält, also normalerweise der oder die Verkäuferin, die durchaus offengelegt sein kann, um zum Beispiel Anti-Geldwäsche-Gesetzen zu entsprechen. Wir haben ja das Problem, Kryptowährungen sind ganz oft eben von der technischen Seite designt worden und danach kam irgendwie die Regulierung dazu. Mhm. Wenn Europa ein Gesetz macht, dann hast du natürlich schon diese ganzen Anti-Geldwäsche, Anti-Terrorfinanzierungsgesetze, zu denen sich diese Währung verhalten muss, weil die eben wirklich von der rechtlichen Ebene kommt. Was auch noch ganz zentral ist, ist dieses Versprechen des offline-digitalen Euro. Das muss man vielleicht erklären. Der digitale Euro kommt in zwei Varianten, online und offline. Bei Online-Transaktionen, auf die bezog sich alles, was ich vorher gerade gesagt habe, von wegen Kleinstbeträge, da ist es so, dass wirklich jede Transaktion eigentlich sofort in der Settlement-Infrastructure der EZB, der Europäischen Zentralbank, notiert wird.
Entschuldigung, ganz kurz, ist die Settlement-Infrastructure in diesem Gesetz schon erklärt? Also ist das dann wirklich, dass das bei der EZB ist und wie das dann funktioniert, wird das da drinnen erklärt?
Es ist normiert, dass es sie geben muss, dass sie bei der EZB ist, wie genau sie funktioniert, ist wieder mal so ein Ding, was erst über irgendwelche Delegated Acts, also über einseitige Verordnungen, die im Nachhinein dann kommen, geregelt
wird. Weil wie die Settlement-Infrastruktur aussieht, ist ja natürlich bei Krypto oder bei digitalen Währungen nicht unerheblich.
Ist extrem relevant und deswegen finde ich es auch einfach feige, hier zu sagen, ja, das erklären wir euch dann nachher, wenn der demokratische Prozess vorbei ist, wenn das Parlament nicht mehr sagen kann, nein, so wollen wir das nicht. Mhm. Das muss eben wirklich im Gesetz schon verankert sein, zumindest mit den Rechten und Konsequenzen, die aus Nutzerinnensicht da relevant sind. Und nur um das so abzuschließen.
Offline-Zahlungen,
genau, ja. Genau, die Offline-Zahlungen, die sollen eben wirklich, auch wenn beide Partner, derjenige, der kauft und derjenige, der verkauft, der Payer und der Payee, beide offline sind, sollen die trotzdem funktionieren. Und das ist relativ mutig, weil eine konsistente digitale Währung hinzubekommen, bei der du eben im Grunde autarke, nicht miteinander kommunizierende Entitäten hast, ist an sich etwas, wo eigentlich die Literatur sagt, das geht nicht wirklich. Ja, du musst zumindest eine der beiden Parteien haben, die online ist. Ja, egal, ob das jetzt eben ein Distributed Ledger ist, wie bei Blockchain-basierten Kryptowährungen oder irgendein anderes System. Aber man glaubt, dass man das sicher hinbekommen kann mit Secure Enclaves, mit den Sicherheitschips in unseren Telefonen, über die zum Beispiel auch die biometrische Erkennung oder Apple Google Pay funktioniert, auf diese selbe Infrastruktur von amerikanischen Konzernen,
die in China gebaut wird.
Genau, auf die baut man die komplette Stabilität des Euros auf. Und da habe ich auch Bauchweh, ob das jetzt wirklich ein so stabiles Konzept ist. Wir sind eine der wenigen Organisationen, die hier klar gesagt haben, dass wir hier Sicherheitsbedenken haben, das auch gegenüber der EZB und der Österreichischen Nationalbank auch schon kommuniziert. Und ich hoffe, dass man hier noch nachschärfen wird oder vielleicht auch den Offline Digital Euro nochmal überdenkt. Ich finde so ein Konzept wie GNU-Taler hier um einiges hilfreicher, wenn man sich auf so etwas einigen könnte.
Was ist das?
GNU-Taler ist eben so ein freies softwarebasierendes Bezahlsystem, das in der Schweiz auch massiv eingesetzt wird und das dieses Feature der asymmetrischen Datenschutzes hat. Dass ich halt als Privatperson, die was kauft, mehr Datenschutz habe, als wenn ein Verkäufer zum Beispiel jetzt Geld entgegennimmt. Und das Lustige ist aber, dass der Offline Digital Euro datenschutzfreundlicher sein soll und dass hier eben die einzelnen Transaktionen nicht zentral protokolliert sein sollen, sondern immer nur nach einer gewissen Zeit, wie genau das funktionieren soll, wird gerade bei der EZB etabliert und da gibt es noch keine Lösung. Du kommunizierst halt sozusagen einen Transaktionsstand, um zu schauen, dass du keinen Double Spend hast, dass Geld nicht kopiert wurde, weil wenn mal Nordkorea es schafft, die Sicherheitschips in unseren Smartphones zu unterwandern und Geld kopieren könnte, versuchen sie jetzt gerade über solche Wege so irgendwie diesem Problem Herr zu werden. Ob das funktionieren wird, ich habe meine Zweifel.
Was Bitcoin wirklich bringt, das weiß man erst, wenn man seine Bitcoin selbst hält, wenn man seine Keys sicher in der Hand hat. Und am besten geht das mit der Bitbox O2 von Shift Crypto. Die kommt aus der Schweiz, die ist Open Source, die hat eine simple, schlichte Software, die wirklich gut funktioniert. Die verwende ich persönlich auch fast jeden Tag und sehr gerne, habe ein echt gutes Gefühl dabei und das solltet ihr euch auch holen. Und zwar mit dem Code WASBITCOINBRINGT um 5% vergünstigt bei bitbox.swiss mit dem Code WASBITCOINBRINGT, die Bitbox O2 Hardware Wallet.
Ich habe da einige Fragen. Fangen wir vielleicht mal so an. Ist da nicht auch generell, selbst wenn das alles funktioniert, eben genau die Gefahr, dass du da einen zentralisierten Single Point of Failure hast, einen Honeypot, wo dann feindliche Akteure uns auch attackieren können? Egal wer jetzt, ja. Aber das, weil am Ende des Tages ist Vertrauen ist das Wichtigste. Ja, das sage ich auch bei Bitcoin immer, wenn das irgendwann einmal gehackt werden sollte, wenn das nicht mehr funktioniert, dann müssen wir wirklich sagen, okay, da müssen wir was anderes suchen. Ja. Aber stell dir vor, morgen steht in der Zeitung, Russland hat den digitalen Euro gehackt, ja, und irgendwie 500 Millionen Konten geleert. Was macht man dann? Dann ist ja auch der Euro kaputt. Dann ist ja das ganze Ding kaputt. Da müssen wir den Schilling wieder einführen.
Also die Stabilität der Eurozone ist durchaus eine der Werte, die hier mit verhandelt werden. Und ich sehe auch, dass die EZB sehr, sehr viel Geld in die Hand nimmt, um jetzt hier gerade diese und andere technische Fragen lösen zu lassen. Wir reden von, ich glaube, es sind 1,2 Milliarden, die jetzt schon irgendwie ausgetendert werden für die Entwicklung von Konzepten und den späteren Betrieb davon. Und das, obwohl wir noch nicht mal demokratische Entscheidung haben, ja, ob wir denn diesen digitalen Euro haben wollen oder eben auch mit welchen Safeguards wir den überhaupt haben wollen. Und dann sehen wir auch, dass zum Beispiel dem Vernehmen nach Amazon mit in diesem Konsortium dabei ist, die natürlich die Letzten sind, die man hier dabei am Tisch haben will. Weil ich meine, jeder Einzelhändler, jeder Kreisler um die Ecke, jeder Späti wird gezwungen, den digitalen Euro anzunehmen.
Weil es gesetzliches Zahlungsmittel werden soll.
Genau. Die müssen, so sie irgendeine Form digitaler Zahlsysteme heute schon verwenden oder über einer gewissen Größe als Unternehmen sind, sind sie rechtlich verpflichtet, den digitalen Euro anzubieten. Nun ist Amazon der natürliche Feind des Einzelhandels in Europa. Die damit am Tisch zu haben, ist so brandgefährlich. Und gerade es ist ja nicht die amerikanische Zentralbankwährung, sondern die europäische. Mhm. Ich habe da große Bedenken. Ich wünsche mir hier ein bisschen mehr dieser zweifelhafte Begriff digitale Souveränität, den man in Europa ja hin und wieder hört, vor dem Gesichtspunkt und vor allem auch hier viel mehr auf freie und offene Software, Standards, Systeme zu setzen. Ich habe Knut Thaler schon erwähnt. Ich glaube, es gibt hier in Europa sehr viel Expertise, auf die man zurückgreifen könnte. Und ich meine, wir reden ja hier auch wirklich von der Infrastruktur unseres Staates. Das ist der Paradefall von freier und offener Software, wo mit Steuergeld, und zwar viel Steuergeld, Systeme gebaut werden, die dann wirklich auch für die Allgemeinheit da sein müssen. Das darf nicht irgendeines Unternehmens geistiges Eigentum sein, wie unsere Währung funktioniert. Ja?
Und noch dazu, wie immer wieder gesagt, also eines der Argumente ist, wir brauchen den digitalen Euro, um uns unabhängig von amerikanischen Zahlungsprovidern zu machen. Und dann, wenn ich mir ansehe, wer so auf den Konferenzen rumläuft und wer dazu Papers macht und wer dazu Vorschläge hat, dann sind das amerikanische Zahlungsprovider. Also irgendwo passt da was nicht zusammen. Und du hast ja richtig gesagt, ich meine, ließe sich das alles deiner Meinung nach auf Open-Source-Basis machen?
Natürlich. Also ich wüsste nicht, wieso nicht. Es gibt natürlich dann irgendwie die konkreten Algorithmen zu Fraud Detection und Prevention, wo du vielleicht dann irgendwo Geheimhaltungsgründe haben kannst, weil da ist es ja immer ein Katz-und-Maus-Spiel. Aber das sind ja dann eigentlich eher nur die von der Anwenderseite auf diesem System ausgeführten Algorithmen, um zum Beispiel gewisse Dinge zu erkennen und da vielleicht gegenzusteuern. Ja. Terrorismusfinanzierung ist ein weiterer Fall, wo du natürlich teils öffentliche Listen hast von jenen, die gesperrt sind, aber dann eben auch in der Erkennung eine gewisse Blackbox vorherrscht, ja, die nicht immer gut ist, wenn Leute, die einen Namen haben, der muslimisch klingt, können da auch viele Geschichten erzählen, wo ich glaube, dass auch mehr Transparenz in dem Bereich gut tun würde. Aber da, wo wir jetzt wirklich von der Sicherheitsarchitektur reden, wie denn diese Währung abgesichert ist, wie sie denn auch auf unsere Endgeräte kommt, da glaube ich schon, dass eine größtmögliche Transparenz und auch wirklich das kollektive Copyleft-Modell besser wäre, als wenn man das einfach nur an einzelne Anbieter herausgibt.
Weil das ist, glaube ich, eine der zentralen Gefahren. Also einerseits ist mal die die Privatsphäre, aber andererseits ist die Frage, okay, wer betreibt denn eigentlich die Infrastruktur? Wenn du wusstest, das heißt Amazon oder Mastercard oder Visa, dann ist ja dieses ganze Argument, dass wir das als europäische Souveränität betreiben, entweder fadenscheinig oder für die Fisch.
Mhm. Und vielleicht sollte man an der Stelle, weil du Mastercard und Visa erwähnt hast, in Wirklichkeit, also was man sich nicht vorstellen kann, ist, dass ich jetzt mein Geld im digitalen Euro parke und es damit sicherer ist. Weil da haben die Banken große Sorge davor. Wenn ich einen digitalen Euro sozusagen besitze, dann habe ich dazu vielleicht mein Konto bei der Bank Austria oder bei der Deutschen Bank, aber de facto ist das eine Schuldverschreibung direkt mit der EZB.
Mhm.
Das bedeutet natürlich auch, meine Bank, wo ich mein Konto habe, hat dieses Geld nicht zur Verfügung, um damit zum Beispiel Kredite zu bedienen oder das an anderer Stelle wiederum einzusetzen, sondern das Geld ist halt wirklich als Schuldverschreibung bei der EZB vorhanden. Und da sind die Banken massiv Sturm dagegen gelaufen. Die sind auch eher sehr, sehr ablehnend gegenüber diesem Projekt des digitalen Euros.
Würde ich auch sagen, ja.
Und haben es auch geschafft, dass es eine Grenze gibt, die von der EZB festgelegt wird. Man hört immer wieder die Zahl 3.000 Euro. Mehr als 3.000 digitale Euro dürftest du als Privatperson nicht halten. Egal bei welchem Betreiber, egal ob online oder offline, aber das ist so ein Hard Cap, den es geben soll. Damit eben nicht der digitale Euro als Store of Value, also als ein Ort, wo du dein Geld bunkerst, herhalten soll. Und wenn du das dann verbindest mit dem sogenannten Wasserfallmodell, wenn du unter 0 Euro kommst oder über die 3.000 Euro und da hast du ein normales Bankkonto verbunden, dann wird da einfach Geld hin und her geschoben. Das bedeutet, für die meisten Leute wird der digitale Euro, prophezeie ich, eher ein Weg sein, kein Apple Pay, keine Visa, keine Maestro-Karte mehr zu brauchen, um einfach digital zu bezahlen. Und das ist auch so ein bisschen die ehrlich gemeinte Überlegung der EZB und der Zentralbanken. Die sehen halt, unser Geld, unser Zentralbankgeld sind ja eigentlich nur die Fiat-Geldscheine, die wir alle so haben. Und wenn du jetzt dein Geld auf deinem Bankkonto oder bei Visa oder PayPal hast, das sind ja Schuldverschreibungen gegen diese Firmen. Und da wollen sie sozusagen auch sich behaupten. Also da ist für die EZB auch gerade so, alles wird digitaler, nur wir nicht, deswegen machen wir jetzt einen digitalen Euro. So ein bisschen die Überlegung.
Das mit der 3.000 Euro Wasserfallprinzip, Obergrenze, ich meine, ich verstehe es natürlich aus Perspektive der Banken. Ich verstehe, dass die Banken komplett dagegen sind. Ich glaube, dass das auch ein nicht zu unterschätzender Faktor sein wird beim Kampf um die Frage, ob das überhaupt kommt. Aber wenn ich jetzt sagen wir, habe ich einen digitalen Euro, der ist eine öffentliche Infrastruktur, so wie Bargeld. Ja? Mir als Bürger ist es nicht verständlich, warum ich nur eine gewisse Summe davon halten darf. Weil das ist ja, das ist so wie als ich zahle eine Maut für die Autobahn, aber darf nur über zwei Autobahnen fahren. So. Oder, ja, also das macht überhaupt keinen Sinn. Ihr habt die Technologie, also warum kann ich nicht auch 50.000 Euro dort bunkern?
Ja, also es ist, da haben sich die Banken einfach durchgesetzt mit ihren Interessen, das kann man nicht anders argumentieren. Und die Banken sind, wie du weißt, ein sehr mächtiger Lobbyplayer. Und die sind hier von vornherein eher auf Konflikt gebürstet. Also man sieht ja auch, dass, was vielleicht noch ganz spannend ist, beim digitalen Euro gibt es noch ein zweites Gesetz, was in demselben Paket dranhängt, und zwar das Recht auf Bargeld. Das ist etwas, wo wir als Datenschützer wirklich jubeln, weil es gibt Länder, vor allem eben im Norden Europas, skandinavische Länder, wo es wirklich schwierig geworden ist, noch mit Euro-Banknoten sein Leben zu bestreiten. Da kann man nur noch digital bezahlen. Und das ist natürlich, es gibt im Moment kein datenschutzfreundliches Bezahlsystem, das in der Breite zur Verfügung steht, mit dem du jetzt einkaufen gehen kannst. Und da ist natürlich Bargeld immer noch ein super wertvolles und sehr datenschutzfreundliches Instrument. Und wir sehen, dass das Bargeld immer weniger wird, auch in Zentraleuropa, auch in deutschsprachigen Ländern. Und deswegen ist es gut, dass wir europarechtlich festschreiben, du brauchst eine Dichte von Geldautomaten, von Bankomaten, sodass jeder auch wirklich am Land auch zu Bargeld kommt. Es ist verboten, no cash signs, only card signs zu haben. Also es gibt auch eine Annahmepflicht für digitales, für analoges Bargeld, die, wenn das Gesetz richtig verhandelt wird, auch kommen wird. Und insofern sind wir da sehr froh, dass das kommt. Das könnte man heute schon beschließen. Leider ist es so, dass diese zwei Gesetze miteinander verbunden sind und wir das Recht auf Bargeld nur bekommen, wenn der digitale Euro auch kommt. Das war so ein bisschen the carrot and the stick, die Strategie.
Aber das gibt, das ist zum Beispiel lustig. Warum hört man darüber so wenig? Das klingt ja positiv. Warum höre ich immer nur die negativen Nachrichten?
Also wenn man auf unsere Webseite epicenter.works geht, kann man ein Newsletter abonnieren. Man findet alle unsere Blogposts, alle unsere juristischen Stellungnahmen. Wir haben einen enormen Output dafür, dass wir ein Team von 9 Leuten sind. Und da hättest du eben schon vor einem Jahr über all diese Dinge gehört und dann eben auch gleich die unabhängige Analyse. Was steht da drin? Was heißt das in der Praxis für die Leute?
Hätte ich vielleicht wirklich machen sollen. Das ist für mich in meinem Job gar nicht schlecht, das zu abonnieren. Und ich kann euch auch mit Bitcoin unterstützen. Das hast du vorher richtig gesagt.
Genau,
ja?
Genau. Wir kriegen auch regelmäßig immer wieder ganze Bitcoins oder kleinere Beträge. Wir haben eben das Konzept, dass wir, unsere Arbeit ist so, wie wenn du zum Arzt gehst. Zu uns kann jede Partei, jeder Politiker herkommen und sagen, ich habe da meine Idee oder mein Gesetz, was haltet ihr davon? Und wir geben Feedback und uns ist auch komplett wurscht, wer das Richtige tut, solange es getan wird. Und deswegen sind wir da wirklich so der neutrale Arbitrator, der eine wirklich fundierte rechtliche, technische Analyse gibt. Und die Gesetze, wo wir sagen, okay, die sind Gamechanger, die können viel bewegen, da arbeiten wir dann auch sehr intensiv dran im Sinne von Lobbying vor Ort im Europaparlament, eben wirklich auch Änderungsanträge schreiben, Änderungsanträge analysieren, den kompletten Prozess begleiten, weil mir ist bewusst, dass sich die wenigsten Leute in ihrer Freizeit mit Europagesetzgebung beschäftigen können. Aber es ist mein Hobby, was ich zum Beruf gemacht habe. Also ich tue das wirklich gern. Und ich tue es halt so, dass möglichst viele Leute auch mitbekommen. Also wir haben immer die Theory of Change. Je mehr Menschen sich bei demokratischen Prozessen einbringen, umso besser wird das Resultat.
Jetzt hast du das vorhin mit dem offline-digitalen Euro erwähnt. Für mich ist ja das immer ein Argument dafür, dass das Commitment zum Bargeld dann offenbar doch nicht so weit geht. Weil wenn ich offline Zentralbankgeld nutzen will, dann kann ich ja einfach Bargeld nutzen. Da brauche ich ja keine komplizierte technische Lösung dafür.
Es gibt Argumente dafür, die sind einerseits im Katastrophenfall, wenn der Strom aus ist, dann ist natürlich das Internet nach kürzester Zeit weg und auch alle Bezahlterminals, die es so gibt. Deswegen, dein Smartphone hat vielleicht noch Strom und dann kannst du sozusagen peer-to-peer noch Geld überweisen. Auch hier wäre Bargeld die bessere Alternative, finde ich. Und es gibt natürlich auch Germany, we are looking at you, gewisse Länder, die immer noch Probleme mit Funklöchern haben, wo vielleicht dann halt du nicht darauf vertrauen kannst, dass beide Partner einer Kommunikation jetzt gerade auch Internet haben.
Ah, okay. Das also, heißt, wenn ich eine Offline-Funktion habe, dann kann ich dir auch nutzen, quasi, wenn ich jetzt gerade ein Verbindungsproblem habe.
Ja. Genau, und das ist halt eben auch gedacht als die datenschutzfreundliche Variante des digitalen Euros. Hier ist aber auch das Gesetz viel zu unterkomplex, weil man hat dann trotzdem zum Beispiel Bestimmungen, die es, wir kommen wieder zurück zu diesen Delegated Acts, die sich ganz oft in dem Gesetz finden, wie Geldwäschegesetzgebung hier umgesetzt wird, ist noch komplett offen. Und ich habe halt nicht garantiert, dass wenn du offline mit einem digitalen Euro bezahlst, dass das dann wirklich nicht irgendwo trotzdem noch recorded ist in einer Settlement Infrastructure bei Anti-Money-Laundering-Behörden, sondern dass das wirklich eine reine bilaterale Transaktion ist, wo ich dir jetzt einen 10-Euro-Schein gebe. Und das ist deswegen so spannend, weil die EU-Kommission hier über ihre eigenen Versprechungen gestolpert ist. Die Kommission hat nämlich nicht nur gesagt, dass der digitale Euro datenschutzfreundlicher ist als alle bestehenden digitalen Zahlungssysteme.
Inklusive Bitcoin?
Genau. Und sie haben noch dazu gesagt, der offline-digitale Euro soll genauso datenschutzfreundlich sein wie Bargeld. Und das Versprechen lösen sie im Moment noch nicht ein, aber wir werden nicht müde, sie daran zu erinnern.
Also ich bin wirklich gespannt, ob das funktionieren kann, weil diese ganzen also das permanente in Verbindung bringen von Privatsphäre und Anonymität mit Geldwäsche und sogar Terrorismusfinanzierung ist meiner Meinung nach extrem negativ. Also ich meine, so viel Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung kann ja gar nicht betrieben werden. Die meisten Menschen machen das nicht natürlich, sondern wollen einfach nur in Ruhe gelassen werden. Und diese Privatsphäre muss ja als Schutz gewahrt werden vor Missbrauch. Es geht ja nicht darum, dass die Leute, die sie jetzt quasi aufweichen, das missbrauchen, aber was mit denen, die danach kommen? Was ist mit, wenn irgendwo in Europa Regime die Macht übernehmen, die vielleicht nicht so freundlich oder denen du nicht freundlich gesinnt bist?
Es ist halt irgendwie so diese Idee, eine hundertprozentig sichere Technik bauen zu können. So als wenn man bei der Konstruktion eines Reifens oder eines Autos schon ausschließen könnte, dass dieses Fahrzeug für einen Bankraub und eine Flucht vor der Polizei verwendet wird. Und so funktioniert Technik nicht. Technik ist immer universell, hat immer Chancen und Risiken. Und in ihrer Anwendung können wir ganz viel gestalten. Aber es ist schon so hier die Frage, wie ist die Gewichtung und ist das Ganze am Ende ein System, das auch das Vertrauen der Bevölkerung verdient hat. Also das ist immer unser Zugang, das war in der Pandemie so, aber auch jetzt bei digitalen Identitätssystemen und auch beim digitalen Euro. Am Ende ist der große Hebel, den wir halt haben, ob wir es als Menschen verwenden wollen oder nicht. Und deswegen ist auch die Wahlfreiheit, finde ich, eines der Grundprinzipien, die wir rechtlich erhalten müssen. Es darf niemand dazu gezwungen werden, diese Systeme zu verwenden. Und es ist schon schlimm genug, dass die Europäische Kommission hier vorsieht, dass alle Händler gezwungen werden, den digitalen Euro zum Beispiel einzusetzen.
Ja gut, man muss es ja auch bezahlen.
Ja, ich meine, es ist spannend, weil man wird dann sehen, wie die Gebühren sind. Es ist zahlt ja auch heute, wenn du irgendeine digitale Bezahlform entgegennimmst als Einzelhändler, dann hast du ja auch schon die Gebühren, die anfallen von Visa, von Mastercard, von Maestro und so weiter. Und auch hier ist es so, dass der digitale Euro Gebühren festsetzen wird, aber die sollen niedriger sein als alles bisherige. Und sagt das Gesetz explizit, das, was es halt braucht, um das System zu erstellen, oder das, was marktüblich ist für solche digitalen Bezahlsysteme. Und dann der niedrige der beiden Werte ist das, was den Händlern verrechnet wird dafür. Aber eine Wahlfreiheit, das nicht anzubieten für ihre Kunden, haben sie nicht.
Aber das müsste man dann sozusagen, wenn man es technisch nicht hinbekommt, querfinanzieren über Steuern oder andere Geschichten. Immer muss ja das Geld herkommen, um diese Gebühren niedriger zu halten. Was ist, wenn dann Visa und Mastercard sagen, okay, wir setzen jetzt die Gebühren für Europa auf null. Muss dann der digitale Euro dir Geld zahlen,
Nach der jetzigen gesetzlichen Bestimmung müsste er dann auch auf null sein, ja. Also es werden die üblichen, nicht die im Einzelfall erhobenen Gebühren, aber so wie das Gesetz im Moment geschrieben ist und diese Bestimmung wurde meines Wissens weder im Parlament noch Rat angetastet, wäre es sozusagen hier der niedrigere der beiden Werte, der zum Tragen kommt. Ja.
Es wirkt auf mich halt alles ein bisschen wie ein staatlicher Supermarkt. So im Supermarkt sind die Preise zu hoch, wir machen jetzt auch einen Supermarkt.
Das Grundproblem ist, dass viel zu oft diese Analogie des Supermarkts hergenommen wird oder des Einkaufszentrums, aber in Wirklichkeit geht es um den Dorfplatz. Also wir sollten Digitalisierung auch in einer liberalen Demokratie so gestalten, dass sie unsere Grundrechte respektiert, dass sie wirklich auch für die Daseinsvorsorge herhalten kann und nicht nur irgendjemandens Geschäftsinteressen fördert oder nicht.
Ja.
Und das ist auch nicht immer nur so mit einem Total Sum Game, wo irgendwer muss verlieren, damit wer andere gewinnen kann. Also gerade wenn wir von Volkswirtschaft reden, gerade wenn wir von Systemen, die essentiell für das Bestreiten unseres täglichen Lebens im 21. Jahrhundert sind, da müssen wir einfach auch viel mehr auf die Menschen schauen. Und leider ist da halt auch die Interessen der Bevölkerung nicht im Mittelpunkt beim Design dieses Systems gestanden. Also das ist auch was, wo wir mit den Konsumentenschutzorganisationen übereinstimmen. Die Benefits, die wirklichen Vorteile für die Konsumentinnen, die muss man mit der Lupe suchen. Natürlich, Visa, Mastercard, Apple Pay, Google Pay sind alle so schlecht, dass man schon ein bisschen besser sein kann als die. Aber wenn du mich jetzt fragst, ist das eine Währung, die den europäischen Werten genügt, dann haben wir da noch sehr viel zu tun.
Was hältst du denn von Bitcoin?
Ich finde die Idee eines protokollbasierten Geldes wirklich enorm spannend. Und ich weiß noch, ich war wirklich so extrem früh schon von dieser Idee begeistert, war damals nicht klug genug, mir irgendwas davon zu sichern, aber damals so irgendwie erst noch im Cent-Bereich war. Und auch so irgendwie diese meine Konzepte als das Ganze dann irgendwie so. Ich kam lustigerweise, glaube ich, über Second Life ursprünglich mal zuerst.
Bist du nicht der Erste?
Und ich glaube, das ist natürlich in der Größenordnung, in der Dimension, die das heute hat, vor allem eben auch mit dem ökologischen Fingerabdruck, den viele dieser Systeme heutzutage haben, muss man es kritisch sehen. Ja? Und ich sehe einerseits wirklich diese hehren Ansprüche, aber dann wie bei jeder Technik, wenn sie zu groß wird, wenn sie in die Breite der Gesellschaft kommt, dann hast du Nebenerscheinungen, die Probleme erschaffen, wo man vielleicht auch wieder anders darauf zugehen muss. Also, dass jetzt die Hersteller von Viren und Trojanern ihr Geschäftsmodell von B2B auf B2C umgestellt haben in der Form von Ransomware, wäre halt auch nicht gegangen ohne Kryptoassets. Und ich glaube, dass wir hier einfach eine technische Entwicklung sehen, die ganz viele überrascht hat, wo viele auch immer noch nicht wirklich verstanden haben, was ist die technische Realität und wo gehört es in unserer Gesellschaft hin. Aber grundsätzlich ist alles, was Dezentralität fördert, was es erlaubt, dass wir auch wieder Innovationsräume aufmachen, es wert, genau betrachtet zu werden und auch nicht überreguliert zu werden. Ja. Ich glaube, da geht es einfach darum, einen verhältnismäßigen, balancierten Ansatz zu wählen und das nicht zu verteufeln als Technologie, aber auch den Gefahren ehrlich ins Auge zu schauen und da Lösungen zu finden.
Ich finde das total fair. Also ich, zum Beispiel Ransomware ist ein Thema, das auf jeden Fall existiert. Ja? Man kann jetzt argumentieren, okay, grundsätzlich ist es wahrscheinlich positiv, wenn sich Kriminalität generell in den digitalen Raum verlagert und nicht körperliche Gewalt genutzt wird, also wirklich auf einem ganz breiten Spektrum. Das ist so die Sovereign Individual These aus den 90er Jahren, aber was die Ökologie betrifft, das ist natürlich ein extrem heikles Thema. Da haben wir auch schon einiges dazu gemacht, ja, weil der Energieverbrauch von Bitcoin kann auch extrem positive Dinge haben. Abgesehen von der Absicherung des Netzwerks. Ich meine, es sind, glaube ich, 30% ist überhaupt off-grid. Also das nimmt niemandem was weg. Das ist das, was abfällt. Du kannst ja eben Bitcoin dezentral nutzen, was bei einer Energieerzeugung immer problematisch ist. Also wenn ich irgendwo Energie erzeuge, aber ich habe keinen Abnehmer dafür, dann erzeuge ich die Energie quasi für die Luft. Ja. Aber ich möchte da gar nicht ins Detail gehen. Ich finde es spannend, dass du das sagst. Ich glaube, dass das genau da hineinkommt, was wir jetzt eben reden. Ich habe derzeit nicht das Gefühl, dass diese Offenheit gegenüber neuen Protokollen oder Dingen, die den Menschen auch mehr Freiheit, um zu experimentieren geben. Ich sehe das im Bitcoin-Bereich extrem. Also da tut sich unglaublich viel. Und meine Sorge ist nicht, ich mache mir Bitcoin null Sorge. Meine Sorge ist, dass das alles nicht mehr in Europa stattfindet, wenn wir das hier abwürgen. Das ist meine Sorge.
Ja, es gibt ja diesen alten Witz, die Amis haben das Internet gebaut, die Europäer haben es reguliert.
Ja. Und AI haben wir auch schon reguliert, ne? Also innerhalb von 3 Minuten haben wir AI reguliert, da sind sie ja total stolz drauf.
Ja, wobei der AI-Act so weit hinter allen Erwartungen zurückgeblieben ist, also da darf man sich nicht wirklich viel erwarten und auch der ganze Ansatz, das als Produktregulierung zu machen, das ist jetzt nicht der große Wurf gewesen.
Ja, ja, schon klar. Ja, ja.
Und wieso wir uns ja auch ganz stark mit der Europäischen Union beschäftigen, ist, weil wir sind halt einfach die Generation, die es in der Hand hat. Vor 30 Jahren und in 30 Jahren werden sich ganz viele dieser Fragen nicht mehr stellen. Da ist die Technik schon da. Wir haben unseren Weg gefunden, damit umzugehen. Die Tinte der Gesetze ist trocken. Wir wissen, haben wir noch Datenschutz? Und wenn ja, wo und in welcher Form? Wie schaut es mit Informationsfreiheit aus? Was können wir von einem Staat in einer Informationsgesellschaft erwarten? Und eben auch so Dinge wie bezahlen Gesundheitsdaten und so weiter. Also die Geschwindigkeit, mit der wir im Moment digitale Technik regulieren, ist schon bahnbrechend. Und ich bin da wirklich auch, das ist genau die Rolle, die meiner Meinung nach auch Netzpolitik hat, hier so ein bisschen wie der Schockwellenreiter vorauszuschauen, wie die Technik denn sich entwickeln wird und zu gestalten. Weil wir haben reale Risiken, die wir eingrenzen müssen. Wir haben aber auch Chancen, die wir erhalten müssen. Wir müssen schauen, wie diese Technik bei den Menschen ankommt. Das heißt auch nicht nur Digital Natives wie wir, sondern auch zum Beispiel unsere Großeltern oder Eltern, die Generation, die eben überhaupt nicht mehr umgehen kann damit und es auch nicht mehr verstehen wird in ihrer Lebenszeit. Oder Menschen, denen einfach ein Smartphone weiter alien ist, die sagen, na, ich will lieber auf meinem Featurephone oder gar kein Telefon setzen. Also Digitalisierung, wenn man sie richtig denkt, hat wirklich einen enormen Hebel, die Gesellschaft besser zu machen. Aber ich komme aus der Datenschutz- und Anti-Überwachungsbewegung. Ich sehe auch wirklich genau diese Risiken und du hast so enorm viele Chancen in beide Richtungen und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns jetzt damit beschäftigen, weil in ein paar Jahren ist der Drops gelutscht. Dann hast du einfach viel weniger Spielräume, als unsere Generation gerade hat. Deswegen ist dieses Feld einfach so unheimlich spannend.
Was ist deine Vermutung? Also jetzt zum Beispiel, wenn wir den digitalen Euro anschauen. Ich meine, ich habe schon die Befürchtung, also ich habe das Gefühl, dass wir in Europa vieles unternehmen, um uns diese Spielräume zu nehmen, dass das ultimativ einfach nur negativ ist, nicht nur für unsere Freiheit, sondern auch für unsere wirtschaftliche, für unseren wirtschaftlichen Wohlstand. Nehmen wir den digitalen Euro, nehmen wir digitales Zentralbankgeld. Die Chinesen haben es schon. Die Europäer wollen es und orientieren sich ausgerechnet an den Chinesen dabei. Und die Amerikaner sagen, das brauchen wir nicht. Die haben das nicht, da gibt es nicht einmal ein offizielles Projekt. Das sagen die Notenbanker auch, sagen dort offen, das brauchen wir nicht, das braucht man nur, wenn man so wie die Chinesen die ganze Bevölkerung überwachen will. Und die Präsidentschaftskandidaten, die jetzt angetreten, haben sich auch schon dagegen ausgesprochen. Also, oder einige. Ja? Das heißt, ich habe das Gefühl, dass die Amerikaner ein Bewusstsein haben für diese persönlichen Freiheiten, dass dort viel schief läuft, geschenkt. Ja? Uns fehlt das, glaube ich.
Und ja, ich meine, ich glaube auch, dass bei den Amerikanern vom Bauchgefühl her natürlich mitschwirrt, dass dort dem Staat wird tendenziell immer mehr misstraut, als Firmen misstraut wird. Mhm. Und der Großteil der digitalen Bezahlsysteme, die im Westen so zum Einsatz kommen, haben halt ihren Sitz in den USA. Und natürlich ist es dann so, welches Problem wollen wir eigentlich gerade lösen?
Genau.
Und in Europa ist es umgekehrt. Wir haben jetzt auch gerade in Russland gesehen, dass digitale Bezahlsysteme durchaus auch als geopolitische Waffe eingesetzt werden können. Und dann funktioniert halt keine Mastercard mehr in Moskau. Und mit Trump, nach allen Prognosen nicht unwahrscheinlich, dass er wieder Präsident wird, gibt es dann natürlich auch diese Überlegung, kommen wir wieder zu der digitalen Souveränität Europas zurück. Ich glaube, dass das vielleicht nicht ausgesprochen, aber auf jeden Fall mit ein Argument ist für diesen Push für einen digitalen Euro. Und ich kann diesem Konzept, dass wir eine wirkliche digitale Zentralbankwährung haben in Europa, durchaus was abgewinnen, wenn es unseren Werten entspricht.
Ja.
Und da sind wir halt bei Weitem noch nicht mit dem, was die Europäische Zentralbank und die EU-Kommission hier vorgestellt haben. Ich sehe aber durchaus, also für mich gibt es gewisse Funktionen, die ich schon lieber beim Staat habe als bei Privaten. Ich finde, dass zum Beispiel das Ausstellen von Identitätsdokumenten, wie wir es jetzt eben mit eIDAS, mit dieser Identitätswallet bekommen, ich will das lieber demokratisch legitimiert haben, als wenn das von Facebook oder Google kommt. Und ich glaube auch, dass bei Bezahlsystemen es sinnvoll wäre, wenn wir da einen demokratisch legitimierten Rahmen dafür machen. Aber das kann ja dann durchaus dezentral, föderiert, nach offenen Standards und natürlich datenschutzfreundlich sein. Also hier hat man die Chance einfach nicht genutzt, weil das, was zumindest für mich europäische Werte sind, sich nicht in dem Vorschlag zum digitalen Euro wiederfindet.
Also ich würde ja weitergehen. Ich würde, wenn du sagst Wahlfreiheit, möchte ich nicht nur haben zwischen digitalen Euro und Bargeld. Ich hätte gern Wahlfreiheit zwischen Euro, Dollar, Bargeld und Bitcoin. Ja, also wirklich bei der gesamten Dings. Ich weiß eh, das ist utopisch, aber es wird uns ja auch durch allein der Begriff des gesetzlichen Zahlungsmittels ist ja schon eine Einschränkung, ja, dass mir vorgeschrieben wird, was ich überhaupt zu benutzen habe. Aber die, wenn es jetzt um den digitalen Euro geht, es gibt ja so viele offene Fragen. Jetzt reden wir mal nicht nur um diese Obergrenze, ja. Da ist das Ding. Die absoluten Legenden von Coinfinity haben den Affiliate-Code rübergeschoben. Mit was Bitcoin bringt, in einem Wort, spart ihr euch jetzt 21% der Gebühren bei Coinfinity für die ersten 6 Monate für Sparplan, Kauf und sonstige Stack-Bedürfnisse. Coinfinity feiert im Jahr 2024 das 10-jährige Bestehen und das gilt es zu feiern. Die Community von Was Bitcoin bringt ist die erste, die so einen Code erhält. Das Angebot gilt natürlich auch für bestehende Kunden und für Neukunden ist es der perfekte Grund, von eurem alten, verstaubten, langweiligen Bitcoin-Broker zu einem echten, orangen Helden zu wechseln. Zu Coinfinity. Die Website ist coinfinity.co. Die App gibt es in allen gängigen App-Stores. Happy Birthday, Coinfinity, und euch wünsche ich viel Spaß beim Stacken.
Der Euro spielt in der Form von Bargeld auch eine globale Rolle. Ja, in der Ukraine und in Montenegro ist der Euro Landeswährung, die sind nicht einmal in der EU. Wie bekommen die Zugang zum digitalen Euro? Weißt du? Muss ich EU-Gesetz, was ist, wenn ich meinen EU-Pass abgebe, muss ich dann meinen digitalen Euro-Wallet abgeben? Also ich habe das Gefühl, die machen sich mehr Probleme, als sie lösen. Also das ist rechtlich schon geklärt. Also im Grunde der digitale Euro ist ein Projekt der Eurozone, sprich, dass zum Beispiel jetzt auch Länder, die EU-Mitgliedstaaten, die den Euro nicht als Zahlungssystem haben, hier natürlich auch nicht verpflichtet werden. Wohlgemerkt, es ist eigentlich für alle EU-Staaten vorgesehen, irgendwann einmal auf den digitalen Euro umzugehen, also auf den Euro insgesamt. generell, ja, umzustellen. Ob das in der Praxis jemals passieren wird, bei Ländern wie Dänemark oder Schweden, kann man in Zweifel ziehen. Mhm. Aber wenn du nicht in der Eurozone drinnen bist, dann wird der digitale Euro für dich nicht gelten. Wobei diese Möglichkeit, europäische Systeme dann auszudehnen und die zum weltweiten Standard zu machen, die ist natürlich als Feature schon irgendwie drin vorgesehen. Europa will ja, es nennt sich Brussels-Effekt, diesen globalen Standard-Setting. Mhm. So sehen sich viele Menschen in Brüssel, dass man hier nicht nur die Gesetze für annähernd eine halbe Milliarde Menschen in Europa macht, sondern auch weltweite Standards setzen will. Und es ist zum Beispiel so, dass du natürlich mit deiner Ansässigkeit in einem Land, das ist nicht unbedingt an die Staatsbürgerschaft gekoppelt, ein Anrecht auf einen digitalen Euro-Account hast, sondern auch wenn du über eine gewisse Zeit, glaube ich, nicht mehr im Kopf, 10 Tage oder so was, natürlich auch wenn du Tourist oder Touristin bist, kannst du auch digitalen Euro bekommen. Also das ist durchaus sehr flexibel. Ja, und es soll ja auch zu dem für die Grenze überschreitenden Zahlungsverkehr zwischen Unternehmen herhalten. Da ist schon einigermaßen eine Inklusivität vorgesehen. Mhm. Ja, und auch, dass zum Beispiel jetzt einen digitalen Euro-Account zu haben nichts kosten darf. Und den kannst du bei jeder Bank, aber auch bei jedem anderen Payment-Service-Provider dir zum Beispiel holen, der in Europa zugelassen ist. Also man versucht hier schon sehr stark in die Breite zu gehen. Und das ist ein Projekt, wo die EU versucht schon, einen gesamtgesellschaftlichen Ansatz zu formulieren. Das ist ja so, ich fühle mich dann immer wie der Cassandra, weil ich arbeite an den Gesetzen und weiß, in ein paar Jahren ist das in aller Leute Munde, aber dann ist es zu spät. Dann ist das Gesetz gemacht, dann kannst du nichts mehr dran ändern. Dann gilt die Verordnung in allen 27 EU-Mitgliedstaaten. Und jetzt kann man sich aber noch einbringen und wirklich was verändert an dem Gesetz. Und das ist ja das Tolle, vor allem im Europaparlament. Die Abgeordneten dort sind so ein bisschen unter der normalen Flughöhe der Medien. Die sind es nicht gewohnt, wirklich in der Öffentlichkeit zu stehen. Und vor allem auch von ihren eigenen Wählerinnen und Wählern was zu hören. Und da ist es besonders effektiv, dann vorstellig zu werden, vor allem wenn man eine starke Meinung hat bei einem Thema. Und auch Hilfe anzubieten. Also Abgeordnete sind teilweise zugänglicher, als man das hin und wieder glauben will.
Ich finde es lustig, weil du sagst, dass das ein positives Argument ist. Ich verstehe total, was du meinst, aber gleichzeitig klingt das für mich auch demokratiepolitisch sehr, sehr fragwürdig, wenn du sagst, die sind es nicht gewohnt, von ihren Wählerinnen und Wählern zu hören. Ja? Also es ist ja anders als in Amerika, wo du deinen Kongressabgeordneten beim Namen nennst und dann gleich mal Terror machen kannst. Ja, da ist das irgendwie, scheint das mehr in den Köpfen angekommen zu sein.
Das ist absolut recht, das hat mich auch immer so gestört, aber ich meine, ich arbeite hart daran, das zu ändern. Also, weil als NGO. Als Vertreter von Menschenrechten habe ich ja keine Geldkoffer, ich kann keine Arbeitsplätze versprechen. Ich habe nicht irgendwie, gerade bei Digitalthemen, 300.000 Leute, die ich auf die Straße schicken kann, aber ich habe viele kluge Köpfe und ich habe das Internet auf meiner Seite. Und wenn du viele Menschen hinter dir hast, dann hast du auch politisches Gewicht. Also mit guten Argumenten und mit einer Unterstützung aus der Bevölkerung kannst du unheimlich viel bewegen. Gerade im Europaparlament, das war immer so die Magic, dass du da als dahergelaufener Aktivist mit guten Argumenten von Tür zu Tür gehst und eine Mehrheit besorgen kannst. So haben wir damals Netzneutralität 2014 gewonnen. Und es gibt auch Software, die da helfen kann. Wir bauen da gerade auch an einer Open-Source-Software genannt DMEP, die das nochmal einfacher machen soll und haben das früher mit Faxen noch gemacht und heute Telefon. Also du kannst schon auch, wenn Menschen in einer Demokratie merken, sie haben eine Stimme und sie werden auch gehört, ihre Stimme kann einen Unterschied machen. Bei den Gesetzen, die für uns alle gelten, dann macht Demokratie auf einmal Spaß und viel mehr Sinn und die Gesetze werden besser. Also das ist so ein bisschen meine Theory of Change.
Ich glaube, wenn Sie wirklich einen digitalen Euro einführen würden, der so anonym wäre wie Bargeld, dann hätten Sie nämlich einen Anwendungsfall. Das würden viele Menschen auf der Welt nutzen wollen. Sagen, wir nutzen jetzt den digitalen Euro, den kann ich nutzen und kann mich darauf verlassen, dass ich geschützt bin. Aber ich sehe halt, das geht ja entgegen Ihrer eigenen Ansprüchen, eben was Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung betrifft. Ich meine, ich muss dich jetzt mal fragen, fallen dir irgendwelche Beispiele dafür ein, dass Terroranschläge verhindert wurden durch finanzielle Überwachung? Weil es wird immer noch geredet von Terrorismusfinanzierung. Das geht zurück auf die Anschläge in Paris, wo dann die Franzosen auch den 500-Euro-Schein haben abschaffen lassen, mit dem Argument, dass, ich glaube, damals Prepaid-Kreditkarten eingesetzt wurden, die offenbar mit Bargeld gekauft wurden. Ich möchte jetzt nichts Falsches sagen, aber das war, glaube ich, soweit ich es in Erinnerung habe. Ja.
Es gibt da immer wieder Fälle. Es ist bei geheimdienstlicher Arbeit insgesamt sehr schwierig, wirklich gesicherte Fakten zu haben, weil das ja alles so halbgeheime Dinge sind. Mhm. Und nur weil ein Innenministerium oder eine Behörde sagt, wir konnten da was Riesiges verhindern mit diesem Instrument, gebt uns mehr Überwachungskompetenzen, heißt es nicht, dass es wirklich so ist. Aber natürlich, also ich meine, die Finanzierung von gewissen Terrornetzwerken ist etwas, wo man versucht, einen Hebel zu sehen. Ich glaube halt, das ist genauso wie anonym im Internet unterwegs zu sein. Wenn du wirklich eine kriminelle Energie hast, findest du immer einen Weg. Grundsätzlich bin ich aber kein, ich finde schon, dass Follow the Money an vielen Stellen der richtige Ansatz ist. Also gerade als Datenschützer, wo die Alternative dann voll ständig ist, so wir machen jetzt eine Vollüberwachung von allen, finde ich oft, schauen wir doch mal bitte auf das Geschäftsmodell von gewissen Firmen oder Systemen und versuchen doch mal die Geschäftsmodelle vielleicht zu regulieren, auch einen Ansatz, den man verfolgen kann. Aber es gibt bei keinem dieser Phänomene die eine Silver Bullet, die es lösen würde.
Aber das ist ja meine große Sorge, dass wir eben, da sind wir uns, glaube ich, einig, dass das die große Gefahr ist, dass du eine Art flächendeckende Überwachung einführst, über kombiniert von digitaler Euro, Chatkontrolle, digitale ID und du eigentlich nichts mehr tun kannst in der digitalen Welt, ohne dass quasi ich schaue dir dann nicht die Beamten zu, sondern irgendwelche Algorithmen, da leuchtet dann ein rotes Licht und plötzlich hast du ein Problem.
Genau, und dieses Risikoszenario, diese Dystopie, ist uns auch immer vor Augen gewesen, findest du auch in allen unseren Texten, wenn wir über zum Beispiel das digitale Identitätssystem sprechen. Ja. Und deswegen haben wir es da geschafft, ein Recht auf Pseudonymität einzubauen. Keine Firma darf dich zwingen, über dieses Identitätssystem deinen echten Namen herzugeben. Du hast immer ein Recht, ein Pseudonym zu verwenden, außer in den Fällen, wo es ein Gesetz gibt, das dich zur Identifizierung verpflichtet.
Da reden wir jetzt von dieser digitalen ID,
genau,
die ab 2026 genau. kommt.
Ganz genau. Die eIDAS-Verordnung und dieses digitale Identitätssystem, das da die Europäische Union schon beschlossen hat in dieser Legislaturperiode. Und mit dem System haben wir dann alle irgendwie unseren Personalausweis, unsere ID Austria auf dem Smartphone und werden die nicht nur beim Staat, sondern auch bei Privaten verwenden können, online und offline. Wenn du zum Supermarkt einkaufen gehst, wenn du zum Arzt gehst, wenn du über eine Grenze gehst, wenn du bei einem ÖPNV, Wiener Linienbetrieb, deinen Fahrschein herzeigst. Also das soll wirklich eine sehr ubiquitous Infrastructure werden, die sehr allumfänglich alle Lebensbereiche umfasst. Umso größer ist natürlich die Gefahr der Überwachung und des Sammelns von Daten aus allen möglichen Lebensbereichen über die gesamte Bevölkerung. Und deswegen, da helfen nur rechtliche Safeguards, die sagen, du darfst diese Daten nicht sammeln, das muss Privacy by Design sein. Die Firma darf dich nur das fragen, was ihr vorher erlaubt wurde und kein Deut mehr. Du kannst dich beschweren, du kannst deine Daten löschen lassen und du hast immer ein Recht, das System nicht zu verwenden. Und niemand darf dir einen höheren Preis verrechnen oder eine Dienstleistung nicht geben, nur weil du dieses digitale Identitätssystem nicht verwendest. Also das war, wo ich auch einigermaßen stolz bin auf die Safeguards, die wir reinbekommen haben. Trotzdem bleibt die Sorge, wenn du so ein System hast, kann das immer noch missbraucht werden, eine Klarnamenpflicht, wie sie von Konservativen in Deutschland und in Österreich immer mal wieder gefordert wird. Eine Klarnamenpflicht fürs Internet scheitert im Moment an den Kosten für die Identifizierung. Mit so einem System ist das kein Argument mehr, weil dann kostet es 0 Euro, jemanden zu identifizieren, egal wo er ist und von wo er kommt.
Also meine Sorge bleibt wirklich einfach, was durch solche Maßnahmen an Innovation verhindert wird, an Freiheit und Raum zum Atmen verhindert wird und nicht also im positiven Sinne. Also dass quasi für jedes, unter Anführungszeichen, negativen Effekt, der verhindert wird durch die Überwachung, 100 positive Dinge nie passiert sind. Und das ist, fühlt sich einfach schlecht an. Das ist, ich kann das nicht wirklich ich finde das toll, was ihr da macht, dass ihr euch das genauso so anseht. Ja? Ich würde sagen, der entscheidende Unterschied zu dem, wie ich fast herangehen würde, ist sagen, einfach mal technisch möglich machen, nutzen, ja, und gar nicht so sehr darum bitten, dass es ins Gesetz geschrieben wird, ja, also der Cypherpunk-Ansatz, aber ich verstehe, dass man das tun muss auch, dass man das kämpfen muss auf rechtlicher Ebene, weil sonst macht man sich das Rechtssystem auch kaputt. Ja.
Also ich will einfach, dass gewisse Garantien, die für unsere Menschenrechte, unsere Konsumentinnenrechte wichtig sind, die müssen gesetzlich abgesichert sein. Gerade durch EU-Verordnungen, die ja über nationalem Recht stehen. Mhm. Weil die Technik kann sich ändern. Ein Mitgliedstaat wie Ungarn, dass der Grundrechte respektiert, darauf will und kann ich mich nicht verlassen. Ich brauche das wirklich klar im EU-Gesetz schon verankert, damit die Umsetzung dann wirklich bei den Menschen ankommt und das nicht zum Nachteil gereicht wird. Und ja, es gibt gewisse Gesetze, wo man einfach sagen muss, sorry, das ist nicht reparierbar. Chat-Kontrolle ist ein sehr gutes Beispiel. Da gibt es keine Version des Gesetzes, die irgendwie mit unseren Grundrechten vereinbar ist. Und das wird auch am Ende vom Höchstgericht nicht halten, meiner Meinung nach.
Das heißt, diese End-zu-End-Verschlüsselung von unserem Signal-Chat, die bleibt uns erhalten?
Also, das ist mein Ziel und das Ziel von ganz vielen Leuten, die an diesem Gesetz arbeiten. Aber es wird sich weisen, ob da die Überwachungspolitikerinnen sich durchsetzen werden. Ich glaube, dass dieser Kampf für diese Legislaturperiode, den werden wir schon noch gewinnen. In der nächsten Gesetzgebungsperiode wird es um einiges schwieriger. Nach allen Projektionen wird es eine große Veränderung in den Mehrheitsverhältnissen geben. Es wird auf jeden Fall einen Rechtsruck im Europaparlament geben. Wir werden auch sehen, dass hoffentlich die Schlagzahl der digitalpolitischen Gesetze endlich mal runtergeht. Das wäre sehr gut, weil teilweise hatte man nicht die Zeit, sorgfältig an diesen Gesetzen zu arbeiten. Das haben wir einfach gesehen, wenn Dinge durchgepeitscht werden. Technik zu regulieren ist nicht trivial. Da braucht man Zeit und man muss sich einig werden darüber. Und so wie beim digitalen Euro, das in einem Jahr einfach mal so aus der Hüfte zu schießen, ist unverantwortlich.
Aber warum hat man das gemacht? Hat man das gemacht, weil man annimmt, dass man das in der nächsten Legislaturperiode eh nicht durchkriegt?
Ich glaube, dass man dem auf jeden Fall, man wollte das haben, man wollte das schnell durchwinken und nicht irgendwie dann erst bei dem im nächsten Parlament, wenn vielleicht die Mehrheitsverhältnisse anders sind. Und wir haben ja bei vielen Parteien, die weitere Harmonisierung innerhalb von Europa ist was, wo die eher skeptisch sind, ja, und wo sie sagen, na, wir wollen zurück zum Nationalstaatlichen.
Das sind die Rechten.
Genau, das sind, ganz ehrlich, diese Meinung hörst du auch von einigen Linken, weil sich manche auch schon fragen, ist es denn jetzt wirklich so gescheit, dass wir jeden Aspekt unseres Lebens europarechtlich durchregulieren?
Ja, ja, klar.
Ich frage mich schon manchmal, ob dieses Prinzip der Subsidiarität, dass du manche Probleme vielleicht auf der Ebene löst, wo sie auftreten und nicht von ganz oben top-down verordnest, wie es zu sein hat, das hat schon was für sich. Das ist eigentlich ein Grundpfeiler der EU und der tritt ein bisschen im Hintergrund, finde ich.
Es wird zentralisiert alles und es ist nicht eine Rechts- oder Linksfrage, aber ich frage nur wirklich völlig neutral, ja, weil du auch gesagt hast, wenn die Politiker das Richtige tun, dann ist es dir auch egal, wer das ist. Ja. Ja? Und das sehe ich jetzt mal auch so, weil das ist jetzt mal, ja, du musst ja die Karten spielen, die dir gegeben wurden. Ja. Und ich weiß jetzt nicht, was jetzt nach den EU-Wahlen in Dings sitzt, aber ich suche jetzt sozusagen zu suchen, wo sind jetzt die eher in Richtung Überwachung tendieren und die dagegen tendieren, weil ich verstehe die Gefahr, wenn ein Orban in Ungarn sitzt, ja, aber gleichzeitig habe ich den Eindruck, die rechten Parteien eher gegen diese Gesetzgebung, oder sehe ich das falsch?
Da muss man wirklich stark unterscheiden. Also wir haben an sich bei den konservativen Parteien schon eine gewisse Offenheit für Überwachungsgesetzgebung, also gerade bei der CDU oder CSU oder der ÖVP sehen wir da eine ganz starke Nähe und auch bei allen Gesetzen, das zieht sich eigentlich durch die Bank durch, dort haben wir fast nie Verbündete.
Das ist also die Law and Order Fraktion.
Genau.
Ja.
Und bei den Rechtspolitikern gibt es natürlich genauso auch Law and Order Leute, ja. Aber auch eben manche, denen Bürgerrechte sehr wichtig sind. Wenn wir von der Regulierung des Internets reden, dann haben wir tendenziell mit linken Parteien eher Verbündete. Wenn es dann aber um Themen wie Jugendschutz oder Hass im Netz geht, wird es dort teilweise auch schwierig. Also ich finde ja, Netzpolitik ist etwas, das komplett quer liegt. Das ist kein ideologisches Thema und ich sehe das als Vorteil, dass ich mit Argumenten mir Mehrheiten besorgen kann. Und je nachdem, wie du spielst, hast du unterschiedliche Mehrheitsverhältnisse. In Österreich war es so, dass alle Parteien geschlossen im Nationalrat gegen die Chat-Kontrolle waren. Und natürlich war die Chat-Affäre von Thomas Schmidt bei der ÖVP mit ein Grund, wieso die ÖVP hier sensibilisiert ist. Aber ist mir wurscht, I'll take it, ja? Mhm. Also aus welchen Gründen sie dann für die richtige Sache sind, ist mir am Ende wurscht. Ich habe natürlich meine private persönliche Meinung, aber in meiner Rolle als NGO bin ich für Grundrechte da und die sind inhärent immer für alle Menschen hier. Und gerade wenn Politikerinnen oft sogar eh das Richtige wollen, aber die Technik nicht verstehen, es ist auch die Rolle von unabhängigen Expertinnen, ihnen zur Seite zu stehen und zu schauen, dass man sie in die richtige Richtung schubst.
Thomas, schubst sie in die richtige Richtung, ja, lass dich nicht zurückhalten. Ich weiß, dass du derzeit ein vielgefragter Mann bist und heute noch im Fernsehen, im richtigen Fernsehen Interviews geben musst zu heiklen aktuellen Themen, deswegen lasse ich dich jetzt gehen, aber bevor du gehst, schick die Leute noch zu deinem Newsletter, wo man auch mit Bitcoin euch unterstützen kann zum Beispiel, also wo findet man euch?
Ganz einfach epicenter.works. Epicenter, wie im Englischen geschrieben, und .works ist die Top-Level-Domain. Das ist unsere Website. Den Verein gibt es seit 14 Jahren. Ist gemeinnützig, ist komplett transparent, woher wir unser Geld bekommen. Der Großteil kommt aus Kleinstspenden. Mhm. Wir haben über 1000 Fördermitglieder und das ist auch der schönste Weg, wie man uns unterstützen kann. Da gibt es auch Goodies und T-Shirts und alles Mögliche, wenn man uns beitritt. Wir haben einen Newsletter und alle unsere Inhalte sind komplett frei Creative Commons auf der Webseite auf Deutsch und Englisch. Auch alle unsere Policy-Analysen findet man dort. Und wir nehmen auch ganz normale Einzelspenden an und da auch eine Reihe an Kryptoassets, die wir entgegennehmen. Und wir sind in Wien zu Hause. Wir haben auch öffentliche Treffen, wo man sich virtuell oder physisch dazuschalten kann und uns kennenlernen. Und wir sind auch unheimlich viel in den Medien. Also wir hatten irgendwie letztes Jahr eine Medienreichweite von über 70 Millionen. Kann man auch auf unserer Website jedes einzelne Interview, was wir machen, nachlesen. Und wir sind ein Team von 9 Leuten, die eben sich für Grundrechte einsetzen im Digitalen. Ja, und wir haben Arbeit im Namen, weil es nie langweilig wird bei uns.
Wunderbar, wunderbar, wunderbar. Ich danke dir, dass du da warst und wünsche viel Erfolg. Ich bin gespannt, was rauskommt, auch beim digitalen Euro. Ist es jetzt ja eigentlich auf die lange Bank geschoben, oder? Jetzt wartet mal bis zur nächsten Wahl.
Genau, vor der Wahl wird es da keine Entscheidung mehr geben, sondern nach der Wahl wird da weiter verhandelt, sowohl im Rat, da wo die Mitgliedstaaten zusammenkommen, wie auch im Parlament. Wird sich auch noch einiges ändern. Also im Rat gibt es auch keinen großen Appetit, das Gesetz so zu behandeln. Auch die Leute, die am Anfang positiv sich geäußert haben, wie zum Beispiel ein deutscher Finanzminister, haben inzwischen so ein bisschen zurückgerudert und sind ein bisschen in eine abwartende Haltung gegangen. Im Europaparlament ist es so, dass der Berichterstatter von den Konservativen und die grüne Fraktionsführerin beide ihre Posten wahrscheinlich verlieren werden nach der Wahl. Mhm. Also das Verhandlungsteam wird sich ändern. Und man muss auch sagen, alle bisher beschlossenen Texte sind wirklich schlecht. Also beim digitalen Euro müsste man noch viel mehr nachbessern, damit dieses Gesetz gut wird. Jetzt haben wir mehr Zeit genommen, jetzt haben wir mehr Zeit gewonnen. Schauen wir, dass wir die auch wirklich nutzen für eine ernsthafte Debatte. Und ich habe es schon vorher durchklingen lassen, es gibt gute Wege, sich da auch bei den Europaabgeordneten zu Wort zu melden mit eigener Expertise. Und man kann natürlich auch uns unterstützen oder uns anschreiben, wenn man da will, dass wir das Ganze tun. An sich, hier ist auf jeden Fall noch ein großer Gestaltungsspielraum da in beide Richtungen, zum Guten oder zum Schlechten.
Wird das Ding kommen oder ist es möglich, dass es auch nicht kommt?
Der digitale Euro kann auf jeden Fall scheitern, nachdem wir starke Industrieinteressen mit den Banken haben, die da dagegen sind. Der Einzelhandel, der ein bisschen unentschieden ist, weil einerseits niedrigere Gebühren könnte gut für sie sein, andererseits die Verpflichtung in der Fläche bei allen Händlern neue Technik zu installieren. Und dann gibt es natürlich ganz viele andere gesellschaftliche Gruppen, die noch gar nicht wissen, dass sie das betreffen könnte und die gar nicht in der Debatte im Moment aufscheinen. Also ich glaube, dass die Zeit, die wir gewonnen haben, genutzt werden sollten, diese Debatte inklusiver zu gestalten, mehr Leute mit ihrer Stimme da auch Gehör zu bringen in Brüssel und Straßburg. Und dann kann da alles dabei rauskommen. Ich hoffe nur, da haben wir uns auch zuletzt geäußert, dass wenn der digitale Euro fällt, wir trotzdem das Recht auf Bargeld bekommen. Weil ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir das auch festschreiben. Also das Opfer des digitalen Euro sollte erscheitern, darf nicht das Recht auf Bargeld sein, weil das ist einfach ein Thema, wo wir, bevor das schleichend abgeschafft wird, festlegen müssen, dass auch am Land ein Bankomat sein muss und dass kein Händler ein No-Cash sein haben darf. Beides wird wahrscheinlich 2025, 2026 dann final entschieden werden.
Das ist natürlich gerade in Wien den Leuten noch immer am schwersten beizubringen, dass das eine Gefahr ist, weil Wien ist noch die eine große westeuropäische Stadt, wo, wenn ein Schild da hängt, steht nur Cash, nicht ja. No Cash.
Aber die Insel der Seligen.
Die Insel der Cash-Seligen. Damit das so bleibt, ja, ich bin da vollkommen bei dir, ist übrigens Bargeld ganz banal, ich erwähne das auch immer, da gibt es ja auch Studien dazu, ja, wer verwendet Bargeld überdurchschnittlich viel? Frauen, Migranten und ältere Menschen, ja. Und gegen das Bargeld zu argumentieren, ist in meinen Augen dann auch gegen diese Gruppen zu argumentieren und das passt eigentlich nicht in unsere Zeit, finde ich. Aber gut, Recht auf Bargeld, bleiben wir auch dran. Ich danke dir vielmals, dass du da warst. Meldet euch an beim Newsletter von Epicenter Works und holt euch die neuesten Nachrichten und ich würde sagen, wir besprechen das, wenn sich wieder was tut, das nächste Mal.
Danke. Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, euch hat diese Folge von Was Bitcoin bringt gefallen und wenn dem so ist, dann lasst doch gerne 5 Sterne bei Apple, Spotify da oder ein Like auf YouTube, ein Subscription auf YouTube, das freut mich auch immer. Da könnt ihr dann auch Kommentare hinterlassen oder ihr schreibt mir ein Mail an hallo@wasbitcoinbringt.com. Vielen Dank auch an die absoluten Legenden von euch, die das Ganze über Fountain hören oder andere Value for Value Apps und immer wieder auch Satz rüberschicken. Dafür bin ich mega dankbar. Das ist mega motivierend. Besucht auch unbedingt meine Sponsoren, unsere Sponsoren, die uns unterstützen und auch Code zur Verfügung stellen, wie zum Beispiel Coinfinity, wie 21 Energy, wie Bitbox, wo ihr mit Was Bitcoin bringt, günstiger einkaufen könnt. Und die Liste an Vorteilen, die euch dieser Code bringt, die könnt ihr auch finden auf wasbitcoinbringt.com. Schaut euch da unbedingt die Vorteile an. Vielen Dank fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal. Euer Nico.